Bleiben Sie mobil mit den oberösterreichischen Nachrichten. Erfahren Sie alles über regionale Projekte, grüne Trends in der Mobilität und gewinnen Sie beim Mobilitätsgewinnspiel. Klimatickets, TIM-Jahresmitgliedschaften und Vignetten. Jetzt oberösterreichische Nachrichten lesen und Gewinnchancen nutzen unter nachrichten.at/mobilität.
Geld und Leben, der Finanzpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen beim Podcast Geld und Leben. Willkommen bei den oberösterreichischen Nachrichten. Die Wirtschaftslage im Herbst 2025 entspricht der Jahreszeit. Wir verspüren kräftigen Gegenwind und es regnet dort und da kräftig herein. Das wirkt sich auch auf den Arbeitsmarkt aus. Aber was kostet uns Arbeitslosigkeit eigentlich? Wie wird sie finanziert und wer bekommt was wofür? Darüber unterhalte ich mich heute mit meinem Studiogast, der Chefin des Arbeitsmarktservice Oberösterreich, Iris Schmidt. Willkommen, Frau Schmidt, schön, dass Sie da sind.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Frau Schmidt, wie wird man eigentlich Chefin des Arbeitsmarktservice Oberösterreich?
Ja, man bewirbt sich. Es ist ein ganz reguläres Bewerbungsverfahren. Die Stellen werden öffentlich ausgeschrieben. Und dann gibt es halt Formalkriterien, die dahinter sind. Es gibt Persönlichkeitsmerkmale, die man erfüllen müssen. Und man wird dann in einer Hearing-Kommission, also nachdem man genauso ein Motivationsschreiben, die Formalkriterien belegt hat mit Unterlagen, eingeladen zu einem Hearing. Das Hearing findet vor dem Verwaltungsrat, nennt sich das. Das ist das oberste Organ des AMS, wo Eigentümervertretungen drinnen sitzen, also Arbeitnehmervertretungen, Arbeitgebervertretungen, aber auch die Ministerien. Also das, wo der Arbeitsmarktrat dazugehört, das wechselt ja mitunter. Und auch das Finanzministerium. Natürlich Betriebsräte sitzen da auch drinnen. Und dann wird man halt, stellt man sich den Fragen dieses Gremiums. Und wenn das positiv verläuft, dann wird man für 6 Jahre, das heißt, wir haben fixe Funktionsperioden, nennt sich das. Die jetzige ist von 2024 bis 2030. Und wird man dann bestellt als Organ und wird dann Landesgeschäftsführerin.
Aber wie? Also Sie hatten den Beruf AMS-Geschäftsführerin wahrscheinlich nicht auf ihrer Agenda, als Sie zum Arbeiten begonnen haben.
Na, auf keinen Fall. Ne.
Vielleicht können Sie uns einen kleinen Überblick geben, wie Ihr beruflicher Werdegang verlaufen ist.
Gerne. Also ursprünglich komme ich aus der Privatwirtschaft. Ich habe zuerst 2 Lehren absolviert, also ich habe als Kosmetikerin begonnen, habe dann nachher noch eine Bürokauffrau-Lehre nachgelegt und habe dann in der Privatwirtschaft viele Jahre gearbeitet, bin 2004 dann zum AMS gekommen, habe dort als Beraterin angefangen, in der regionalen Geschäftsstelle in Linz, war dort 7 Jahre lang und habe dann den Auftrag bekommen, die Ausländeragenten, die ja ein Teil in der Bearbeitung beim AMS liegen, diese zu bündeln, habe das zuerst in Oberösterreich gemacht und dann für Österreich umgesetzt. Und 2016 ist die damalige Landesgeschäftsführerin, die Birgit Gersdorfer, in die Politik gegangen. Ihr damaliger Stellvertreter Gerhard Strasse ist dann bestellt worden für die Landesgeschäftsführung und ich habe mich um die stellvertretende Landesgeschäftsführung beworben.
Und so ist dann weitergegangen.
Und so ist es dann weitergegangen, genau. Also das heißt, ich war über 6 Jahre stellvertretende Landesgeschäftsführerin. Auch da bewirbt man sich mit demselben Prozedere, auch immer auf diese Funktionsperioden. Und auch wenn man das unter diesen Perioden hat, dass jemand ausscheidet und dann neu bestellt werden muss, wird man sich hier bewerben müssen. Also das heißt, ich habe jetzt für die Bestellung zur stellvertretenden Landesgeschäftsführerin und 2-mal mich beworben und auch 2-mal für die Landesgeschäftsführung, weil ich eben dazwischen unter dieser Periode bestellt worden bin.
Ist klar. Kommen wir zum oberösterreichischen Arbeitsmarkt. Wie hoch ist denn die Arbeitslosigkeit aktuell in Oberösterreich und auch im Vergleich vielleicht zu anderen Bundesländern?
Also Oberösterreich hat jetzt mit den letzten Zahlen im September eine Quote von 4,9% Arbeitslosenquote. Das ist umgerechnet ein bisschen mehr als 36.000 Menschen, die in Arbeitslosigkeit sind. Und das ist durchaus eine Veränderung, also ein Plus von circa 2600 Menschen im Vergleichszeitraum zum Vorjahr. Wenn man das jetzt vergleicht mit den anderen Bundesländern, dann hat Oberösterreich die drittniedrigste Arbeitslosenquote. Niedriger sind Salzburg und Tirol. Das sind zwei Saisonbundesländer, das heißt, also da ist natürlich auch, sage ich, der Durchlauf ein bisschen ein anderer. Und das nächste Bundesland, das mit uns eher vergleichbar ist, das ist die Steiermark, und die liegen jetzt durchaus höher als Oberösterreich.
Mhm. Die höchste Arbeitslosigkeit hat Wien.
Die höchste Arbeitslosigkeit hat Wien.
Mit mehr als 10%, oder?
Die haben mehr als 10%. Das liegt auch daran, dass sie auch einen sehr hohen Migrationsanteil haben und da natürlich oft die Integration in den Arbeitsmarkt mit viel, viel längerer Vorlaufzeit ausgestattet ist als wie in anderen Bundesländern.
Jetzt sind wir in einer Wirtschaftskrise, wir haben 2 Jahre Rezession hinter uns. Hat das voll auf den Arbeitsmarkt oder auf die Arbeitslosigkeit durchgeschlagen?
Ja. Also wir sind jetzt im dritten Jahr, muss man sagen, der Rezession, ja, und wir gehen davon aus, dass das für Oberösterreich heuer auch das dritte Jahr im Abschluss werden wird. Das liegt einfach daran, dass wir sehr als Industriebundesland sehr exportorientiert sind und der produzierende Sektor einfach aufgrund vieler Faktoren, als einerseits eben hohe Lohnkosten oder höheres Lohnkostenniveau als in anderen Ländern, Energiepreise, aber auch Verwaltungsaufwand und einfach durch diese geopolitischen Gegebenheiten, aber eben auch durch die innerpolitischen Gegebenheiten ziemlich gebeutelt ist.
Jetzt werden in dieser Phase viele Menschen auch unverschuldet arbeitslos. Das heißt, sie verlieren ihren Job, weil die Firma sie nicht mehr bezahlen kann, weil sie nicht mehr so viele Aufträge haben und damit das Personal reduzieren müssen. Jetzt ist man in Österreich verhältnismäßig gut abgesichert. Was bekommt man denn an Arbeitslosengeld in Österreich?
Ja, also vereinfacht kann man sagen, man hat rund 55% vom letzten Nettogehalt. Das ist immer am einfachsten zum Vorstellen, was das auch wirklich tatsächlich in der Geldbörse dann nachher ausmacht. Das ist natürlich nicht sehr hoch und wenn von Haus aus das Grundgehalt nicht sehr hoch ist und man stellt sich dann 55% eben vor, ja, bisschen mehr als die Hälfte, dann weiß man, dass das Arbeitslosengeld dann doch durchaus wenig ist im Verhältnis zu dem, was man vorher gehabt hat. Es soll auch als Versicherungsleistung dienen, eben für die Zeit der unverschuldeten Arbeitslosigkeit und darf es nur so lange dauern, solange es der Markt erzwingt, diese Arbeitslosigkeit. Ja. Und das ist natürlich in Zeiten, wo es herausfordernd ist, wieder einen adäquaten Job zu finden oder am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, für viele Menschen finanziell auch wirklich eine große Herausforderung.
Wie lange bekomme ich das Arbeitslosengeld?
Ja, das Arbeitslosengeld bekommen Sie, das ist ein bisschen unterschiedlich, ja. Je nachdem, wie viele Vorverdienstjahre Sie sozusagen gehabt haben, hängt auch ein bisschen mit dem Alter zusammen und ob Sie vielleicht auch noch gesundheitliche Einschränkungen haben. Wenn das Arbeitslosengeld dann nachher verbraucht ist, dann geht es in die Notstandshilfe, heißt das bei uns in Österreich. Das bedeutet, das ist die Anschlussleistung, die ist an und für sich unbefristet, aber ist dann nur mehr 90-95% in etwa vom Arbeitslosengeld von der Höhe her. Da gibt es ja nur eine Deckelung.
Was ist das maximale Arbeitslosengeld? Das wird möglicherweise von der Höchstbeitragsgrundlage abhängen.
Ja, also die Höchstbemessungsgrundlage, so nennt man das, ist im Jahr 2025 6.615 Euro. Daraus eben diese 55%. Und das ergibt aus dem ein höchstes Arbeitslosengeld pro Tag von 77,25 Euro. Das ist aber ohne Familienzuschläge. Das heißt, wenn man Kinder hat, betreuungspflichtige Kinder, dann kriegt man für diese noch täglich einen Familienzuschlag und der sind 0,97 Cent pro Tag.
Darf man eigentlich in der Arbeitslosigkeit dazu verdienen?
Ja, jetzt im Moment schon noch. Also jetzt ist es noch möglich, die geringfügige Tätigkeit auszuüben. Mit erstens Erste wird das verschärft und da gibt es dann nur mehr spezielle Gruppen und Gegebenheiten, unter denen man nachher geringfügig dazu verdienen darf. Es kann zum Beispiel sein, wenn man vor Eintritt in die Arbeitslosigkeit zum vollversicherten Dienstverhältnis noch ein geringfügiges dazu gehabt hat, dann darf man das Geringfügige nachher noch weiter ausüben. Oder wenn man gesundheitliche Einschränkungen hat, darf man auf einen bestimmten Zeitraum geringfügig beschäftigt sein. Das darf man nebenbei machen. Ja. Oder wenn man schon sehr, sehr lang, langzeitbeschäftigungslos ist, ja, und das zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt wieder dient, darf man auch für eine gewisse Zeit das wieder machen. Und sonst ist es allerdings in Zukunft nicht mehr möglich.
Das heißt, man verschärft die gesetzliche Situation, um den Anreiz zu erhöhen, wieder in den Arbeitsmarkt zurückzukommen. Das ist aber momentan gar nicht so einfach, oder? Dass man einen Job bekommt.
Na, es kommt darauf an, in welchen Bereichen und welche Grundqualifikationen das man mitbringt. Was wir natürlich gesehen haben, ist, dass gerade der produzierende Sektor in den letzten 2 Jahren sehr viele Menschen freigestellt hat. Das bedeutet aber, wenn in diesem Bereich viele Menschen freigestellt werden und vielleicht auch dort, sage ich, die Qualifikation eher im niedrigeren Bereich angesiedelt ist, sprich das sind Anlerntätigkeiten, dann tut man sich natürlich schwer, wenn die ganze Branche hier mit Problemen kämpft, dass man in einem anderen Bereich dort wieder Fuß fassen kann, das ist klar. In anderen Bereichen dagegen sehen wir, dass nach wie vor händeringend gesucht wird. Das ist ja dieses Paradoxum, das wir gerade sehen. Auf der einen Seite hohe Arbeitslosigkeit, aber auf der anderen Seite trotzdem noch ein Fachkräftemangel, ja, vor allem im qualifizierten Bereich. Und wenn ich von qualifizierten Bereich spreche, dann spreche ich in erster Linie eigentlich von Lehrabschlüssen, ja, beziehungsweise ich spreche einfach von mittleren Qualifikationen. Und da sehen wir einfach, dass nach wie vor viele Menschen Beschäftigung finden und sich da auch in den Regionen die Firmen um diese Menschen auch ranken nach wie vor. In anderen Bereichen, muss man ehrlicherweise sagen, haben wir im Moment tatsächlich wenig Angebot.
Wo ist das, wo fehlt das Angebot? In welchen Bereichen?
Naja, gerade im unqualifizierten Hilfsbereich ist es im Moment einfach so, dass wir weniger offene Stellen verfügbar haben als Menschen, die in diesem Bereich gearbeitet haben. Wo man natürlich auch sehen, dass man mittlerweile in manchen Regionen ein Problem haben, ist bei Lehrstellen. Hier sehen wir, es ist zwar in Oberösterreich gesamt, kann sich ein Lehrling aus 2 Lehrstellen aussuchen. Wenn ich es aber auf die Regionen anschaue, ist es völlig unterschiedlich. Da habe ich Regionen, wie zum Beispiel im Innviertel, wo sich ein Lehrling immer noch unter 6, 7 Lehrstellen was aussuchen kann. In anderen Regionen, da spreche ich auch vom Zentralraum, also von Linz, aber zum Beispiel auch, wenn ich mal Steyr anschaue, da ist schon so, dass ich mehr Lehrstellensuchende habe als offene Lehrstellen. Und da gibt es natürlich dann auch darum zu schauen, was hat denn die Person jetzt am Wunsch, was ist verfügbar, was sind für Grundqualifikationen da und wo kann ich dann versuchen, weiter zu qualifizieren, ja, um die Menschen eben dann auch adäquat zu beschäftigen.
Mhm. Wir haben über unverschuldete Arbeitslosigkeit gesprochen. Verschuldete Arbeitslosigkeit ist quasi, wenn ich selbst kündige, dann bin ich selbstverschuldet arbeitslos geworden, bekomme ich dann auch Arbeitslosengeld?
Ja, da gibt es eine Monatssperrfrist. Also das erste Monat bekommen Sie dann nichts und ab dem zweiten Monat.
Okay. Ja. Jetzt ist stellt sich die Frage, wie wird das AMS und wie wird das Thema Arbeitslosigkeit finanziert? Wohl als in erster Linie aus dem Arbeitslosenversicherungsgeld, oder? Können Sie da einen kleinen Überblick geben, wie sich Ihr Budget zusammensetzt?
Ja, also wir müssen einfach ein bisschen unterscheiden zwischen der aktiven Arbeitsmarktpolitik und der passiven Arbeitsmarktpolitik. Aktive Arbeitsmarktpolitik, das sind alles Mittel, die von der Regierung, vom Finanzministerium freigegeben werden und da bewegen wir uns hauptsächlich im Förderbereich. Also das bedeutet, diese Umschulungsmaßnahmen, Vorqualifizierungen, Berufsorientierung, all das sind Fördergelder, die eben direkt aus dem jeweiligen Ministerium kommen, die auch meistens mit Auflagen erfüllt sind. Das spricht, da sagt man genau, diese Zielgruppe wird gefördert in dieser Höhe, weil da sehen wir einfach, dass wir für die Zukunft uns besser rüsten müssen oder da gibt es größere Problemlagen. Das ist die eine Seite. Und dann haben wir aber Mittel, was zum Beispiel das Arbeitslosengeld oder die Notstandshilfe, also die Leistungen aus der Versicherung betreffen, die kommen dann aus einem anderen Topf, ja, weil diese Leistungen, auf die hat man ja eigentlich einen Rechtsanspruch.
Das ist das, was der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber an Arbeitslosenversicherungsbeiträgen abführen.
Genau, richtig. Von daher kommt das, ja. Und das wird da drinnen gebündelt sozusagen. Da weiß man auch nicht, wie hoch ist das immer. Das ist immer so eine Frage, ja. Wenn es dann heißt, okay, könnte man das nicht besser steuern oder sonstiges. Wir wissen natürlich nie im Vorfeld, wie viele Menschen dann wirklich von der Arbeitslosigkeit bedroht sind, ja. Das heißt, diese Rücklagen müssen eben einfach da sein.
Ja. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, das zu kalkulieren, wenn man ein Budget macht, das AMS, oder?
Ja, also wir machen das Budget nur im Bereich eben der aktiven Arbeitsmarktpolitik, das heißt im Bereich dieser Fördermittel. Die passiven können wir auch nicht vorhersehen. Ja.
Und das heißt, wenn die Arbeitslosigkeit stark sinken würde, würde Geld übrig bleiben. Würde das dann in Rücklagen fließen oder wo geht das Geld hin? Oder schnappt sich der Finanzminister das Geld?
Nein, so ist es nicht. Also es gibt natürlich die Rücklage des AMS, die gibt es, ja, die wird aber auch jährlich angegriffen und immer wieder aus dem Topf was genommen, ja. Und das wird natürlich schon kalkuliert, ja, soweit man eben das sehen kann. Und dann geht es wieder zurück. Also es ist nicht so, dass das AMS irgendwie einen geheimen Topf hat, wo man dann das Geld bunkern können. Nein, es geht natürlich wieder zurück an den Finanzminister.
Mhm. Jetzt gibt es ja auch das Thema, das oft diskutiert wird, wenn jemand gegen Auflagen verstößt, die Vorgaben des AMS nicht erfüllt, dann kann das Arbeitslosengeld gesperrt werden oder zum Teil gesperrt werden. Wie läuft das ab?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass drei Kriterien auf jeden Fall gegeben sein müssen, um Arbeitslosengeld beziehen zu können. Also das heißt, sie müssen arbeitsfähig sein, sie müssen arbeitswillig sein und sie müssen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Also diese drei Kriterien müssen gegeben sein und die Aufgabe des AMS ist eben zu versuchen, so schnell wie möglich diesen Zustand der Arbeitslosigkeit zu beenden. Das passiert in erster Linie damit, dass wir Menschen Angebote machen. Das kann jetzt ein Vermittlungsvorschlag sein von offenen Stellen, die wir haben, die eben dann passen. Das ist auch sehr wichtig. Wir müssen immer genau schauen, ob das eben auch stimmig ist. Sprich, wenn jemand gesundheitliche Einschränkungen hat, dann können wir nicht die wahllos Stellen an diese Person geben, sondern das muss natürlich auch dann nachher möglich sein, dass die Person das tun kann. Das wäre eine Möglichkeit, wie Stellen vermittelt werden. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass man Stellen hat, die man in Absprache mit dem Kunden hergibt und da kommt man halt dann als Kunde vielleicht drauf, na, zu dem Unternehmen möchte ich nicht gehen. Das passt nicht zu mir. Ja. Und da sieht das Arbeitslosenversicherungsgesetz relativ wenig Spielraum. Also das bedeutet, wenn wir nennen das zumutbar, weil eben diese Kriterien alle anderen angeschaut worden sind und erfüllt worden sind, dann abgelehnt wird, ohne triftige Gründe. Es kann ja auch sein, dass wir was nicht wissen, der Kunde uns nicht gemeldet hat, vergessen hat zum Sagen oder eben auch vom Dienstgeberseite, was vielleicht nicht so kommuniziert worden ist. Aber wenn es diese Gründe nicht gibt, dann wird das AMS Kontakt mit den Menschen aufnehmen, führt ein Gespräch und wird eine Niederschrift darüber aufnehmen. Was waren denn die Gründe? Und die Folge darauf ist, dass man eine Sperre des Arbeitslosengeldes hat von beim ersten Mal 6 Wochen. Wenn man in dieser Zeit aber wieder zu arbeiten beginnt, weil man sich einen anderen Job gefunden hat, dann gibt es eine sogenannte Nachsicht und dann wird das wieder aufgehoben. Man kriegt es wieder nachbezahlt. Also das heißt, es geht wirklich um eine mutwillige Vereitelung einer Arbeitsaufnahme oder auch eines Schulungsangebots. Also es kann ja auch sein, dass man mit dem Kunden vereinbaren muss, damit sie am Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen, ja, ist es notwendig, dass wir diese Qualifizierungen nachholen, dass wir diese Angebote gemeinsam begleiten, ja, und sie in diesem Bereich nachher vielleicht einen neuen Job finden können. Das passiert in Absprache mit dem Kunden, das ist eine Vereinbarungssache, ja. Und wenn der Kunde aber dann sagt, nein, jetzt habe ich mir es doch anders überlegt, jetzt will ich nicht dorthin hin, ja, und ich gehe nicht mehr in dieses Kursangebot oder in diese Qualifizierung, auch das wäre ein Vereitelungsgrund, wenn es keine triftigen Gründe gibt, die sich von der ursprünglichen Vereinbarung zu dem, was jetzt passiert ist, unterscheiden.
Das Thema Zumutbarkeit ist ja immer wieder ein Diskussionspunkt, wie streng das gehandhabt wird. Und das war ja immer wieder das Thema, warum fahren nicht Leute, die in Wien arbeitslos sind, nach Oberösterreich und arbeiten hier. Das ist jetzt ein bisschen anders, nachdem in Oberösterreich auch die Arbeitslosigkeit steigt. Aber wir hatten ja schon Phasen, wo wir de facto Vollbeschäftigung hatten. Und in Wien hat man trotzdem fast 10% Arbeitslosigkeit gehabt. Woran scheitert das?
Also zumutbar ist diese Wegstrecke, wenn sie direkt am Bahnhof wohnen und der Job in Wien auch unmittelbar am Bahnhof ist, weil die Wegstrecke nämlich 1,5 Stunden ist. Also das wäre grundsätzlich ja sogar zumutbar, aber wie gesagt, es muss in diesem Zeitraum erreichbar sein, öffentlich. Das bedeutet, woran es meistens scheitert, und das muss man einfach klar sagen, ist, welche Möglichkeiten findet denn die arbeitslose Person, sage ich jetzt einmal, die von Wien nach Oberösterreich, da gibt es wenig Tagespendler, das muss man ehrlicherweise sagen, sondern die meisten sind halt dann auch dort ansässig. Das heißt, die haben dort eine Wohnung und so weiter. Und da sehen wir halt einfach, dass es oft hinkt, erstens einmal in dieser ersten Übergangsphase, weil dann habe ich ja zwei Wohnungen meistens. Mhm. Das heißt, das muss ich mir mal leisten können, das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich auch, wenn ich jetzt sage, es ist nicht direkt im Zentralraum, sondern es wäre jetzt zum Beispiel im Innviertel, ja, dann werden die Personen übersiedeln müssen, das wird nicht anders gehen. Und da ist halt immer die Frage, welche Angebote finden die Personen dort vor und bleiben sie dann auch dauerhaft? Weil was wir schon erlebt haben ist, wir schaffen es zwar jetzt diese Vermittlung herzustellen, aber es dauert dann oft nicht lang und dann gehen die Menschen wieder zurück, weil sie dort einen anderen Job gefunden haben. Also das heißt, es ist immer eine Frage dessen, was finden die Menschen davor? Können Sie sich das vorstellen, ja, und fühlen sich in der Umgebung auch wohl, dass Sie dann vielleicht auch mit der Familie nachziehen, weil die wenigsten kommen ja dann alleine, sondern haben vielleicht auch einen Familiennachzug. Also ich glaube, das muss man bei dem Thema überregionale Vermittlung, so heißt das nämlich, gut mitbedenken, ja, weil es ist im Unternehmen nicht geholfen, ja, wenn ich eine Arbeitskraft habe, die unter Umständen dann nach der Einschulungsphase sich ein anderes Angebot sucht und wieder weg ist. Das bedeutet, diese so leicht oder zu glauben, ja, es ist ganz leicht, Menschen von einem Bundesland ins andere zu vermitteln, das funktioniert in der Praxis nicht immer so einfach und leicht. In der Gastronomie vielleicht noch leichter, weil gerade, sage ich einmal, wenn Menschen gewohnt sind, dass sie auf Saison sind, da haben sie die Zimmer, da ist die Infrastruktur auch entsprechend hergerichtet, da geht es noch ein bisschen leichter. Im produzierenden Sektor tut man sich da schon wesentlich schwerer. Da ist ja auch das Thema Wohnraum, was immer wieder mitschwingt, Willkommenskultur natürlich auch. Also da spielen mehrere Faktoren eine Rolle.
Jetzt hat Oberösterreich nach vielen, vielen Jahren mit dem Thema Langzeitarbeitslosigkeit eine sehr gute Entwicklung genommen. Es ist gelungen, die Zahl der Langzeitarbeitslosen, also jene, die länger als 12 Monate arbeitslos sind, doch deutlich zu reduzieren. Das dürfte jetzt wieder steigen. Erste Frage, wie ist es gelungen, das zu reduzieren und warum steigt es jetzt wieder?
Der Schlüssel liegt in der Wirtschaftsdynamik. Mhm. Wirtschaftsdynamik auf der einen Seite. Wir haben in den Jahren 21, 22 ein Wirtschaftswachstum gehabt von mehr als 4%, ja, und teilweise höher. Das bedeutet, wir hatten zu diesem Zeitpunkt tatsächlich Vollbeschäftigung in Oberösterreich. Und wenn ich Vollbeschäftigung habe, heißt das, dass eigentlich am Markt nur mehr verfügbar ist, wer kurzfristig dazwischen einmal den Job verliert und gleich wieder einen neuen hat, beziehungsweise Menschen, die halt aufgrund ihrer gesundheitlichen Einschränkungen am Arbeitsmarkt schwer zu integrieren sind. Alles andere war vergriffen. Das bedeutet aber natürlich auch, wenn ich dann händeringend Personal suche, dass ich Menschen auch eine Chance gebe, die vielleicht in Zeiten, wo es wirtschaftlich nicht so gut läuft, gar keine Chance haben. Weil die Firmen ja jetzt selbst reduzieren, teilweise Produktionen auslagern ins Ausland, aber auch die Verwaltungsbereiche redimensionieren, weil Remote-Arbeit immer mehr im Fokus kommt. Und dann haben jene Menschen, die einfach nicht so große Chancen haben oder nicht diese Qualifikationen mitbringen, viel weniger Chancen am Arbeitsmarkt. Damit steigt auch die Langzeitbeschäftigungslosigkeit. Und damit verbunden natürlich merken wir in Oberösterreich, dass es mit dieser Wirtschaftsdynamik, die leider Gottes eben in die falsche Richtung gerade läuft, ja, da hilft uns auch eine Stagnation nichts, muss man ehrlicherweise sagen. Wir brauchen 1,5% Wirtschaftswachstum, dass wir die Arbeitslosigkeit stabilisieren. Da sind wir Lichtjahre davon im Moment entfernt. Und das wird sich auch in Zukunft jetzt nicht so rasch ändern. Das heißt, Langzeitbeschäftigungslosigkeit wird weiter steigen. Was eine Möglichkeit ist, ist natürlich, dass man sagt, man subventioniert diese Jobs am ersten Arbeitsmarkt mit Förderbeiträgen, mit Geld, um die Firmen eben da zu unterstützen, um zu sagen, gut, du brauchst nicht die ganzen Kosten tragen für diese Person, da übernimmt der Staat etwas, du brauchst aber einen relativ großen Topf an Fördergeld und wir wissen, dass wir derzeit alle sparen müssen, das muss auch das AMS im Förderbudget. Und damit habe ich eben zwei Komponenten, die mir hier wegfallen, die ich in der Vergangenheit hatte, um eben hier auch entgegenzuwirken. Wie gesagt, die eine Seite kann ich nicht beeinflussen, das ist Wirtschaftswachstum, finanziell auch nicht.
Ja, bevor wir zur aktiven Arbeitsmarktpolitik kommen, wie hoch ist denn das Budget des AMS Oberösterreich?
Wir haben jetzt im Jahr 2025 rund 160 Millionen Euro für den Bereich Förderung gehabt und dieselbe Höhe in etwa wird es nächstes Jahr werden. Ich muss immer damit rechnen, das ist dann nicht inflationsbereinigt und nicht indexiert. Das bedeutet, du kriegst natürlich um dasselbe Geld weniger Kursangebote, Kursplätze. Wir kaufen das ja alles zu. Und die Infrastruktur kostet natürlich auch ein Geld. Auch wir zahlen Energiepreise und so weiter. Und um das kriegst du dann weniger.
Ist bei den 160 Millionen ist aber nicht die Infrastruktur des AMS dabei, oder?
Nein, nein, das ist wirklich die Förderung, die wir für arbeitslose Personen ausgeben können.
Wo liegt der Schwerpunkt bei den Förderungen? Wo sehen Sie den größten Hebel, dass man Leute so qualifiziert und weiterbildet, dass sie dann wieder Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben?
Also wir sehen mal sehr, sehr großen Arbeitsmarkterfolg im Bereich von beruflicher Qualifizierung. Das bedeutet all das, wo wir wirklich Menschen dahingehend ausstatten, um dann im Unternehmen direkt Fuß zu fassen. Das sind verschiedene Angebote, die wir da haben, die auch ein bisschen individuell zu betrachten sind. Wir haben auf der einen Seite zum Beispiel im Bereich Metallausbildungszentren, wo Menschen tatsächlich den Lehrabschluss über diese Angebote absolvieren. Wir haben auf der anderen Seite Angebote, wo wir direkt im Unternehmen diesen Lehrabschluss oder eine Höherqualifizierung mitfinanzieren. Wir nehmen das arbeitsplatznahe Qualifizierungen. Die sind zum Beispiel ganz, ganz wichtig, weil wir als AMS jetzt schon sehen, dass viele Menschen sich leichter tun, wenn die Ausbildung im Unternehmen absolviert wird. Wenn wir es außerhalb machen, kommt dann oft doch der Einwand, na, die Personen haben nicht diese Kenntnisse, diese Fähigkeiten, die sie tatsächlich nachher am ersten Arbeitsmarkt brauchen. Da ist unser Auftrag dann immer, dass wir im Vorfeld schauen, dass wir die Menschen in diese lernfähigen Positionen bringen. Viele dieser Menschen haben jahrelang nicht lernen brauchen, zumindest jetzt nichts Neues lernen müssen, weil sie viele Jahre vielleicht ihren Job gehabt haben. Und jetzt geht es dann darum, diese Personen eben erstmal, in welchem Bereich geht's, was ist sozusagen das Maximum, was man da rausholen können, wo ist auch die Person noch bereit zu sagen, da investiere ich jetzt, wie lange darf denn sowas dauern dann? Und dann sucht man eben im Vorfeld, schaut man, dass man halt auch vielleicht bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten wieder in Erinnerung ruft. Ja. Das fängt an bei Mathematikkenntnissen, Englischkenntnisse vielleicht, die es braucht. Bei manchen braucht es auch mehr Deutschkenntnisse, weil das, was sie jetzt gemacht haben, haben sie vielleicht weniger Deutsch braucht, da müssen wir im Vorfeld qualifizieren. Wenn diese Qualifizierungen abgeschlossen sind, das sind unterschiedliche Dauern. Da gibt's welche, da brauchst du nur 4 Wochen, ja, und hast diese Basics nachgeholt. Bei manchen dauert's halt wesentlich länger, je nachdem, was wir da machen müssen. Und dann geht's eben in den Betrieb. Mit dem Betrieb gemeinsam wird eben dieser Ausbildungsplan gestaltet und das AMS unterstützt das finanziell.
Jetzt dauert eine fundierte Ausbildung ja länger als 4 oder 8 Wochen. Wie managt man das, dass man auf der einen Seite sagt, ich möchte den Menschen möglichst rasch wieder in Beschäftigung bringen, gleichzeitig soll er eine fundierte Ausbildung erhalten. Wie arrangiert man das?
Ja, das ist ein Gratwandern und ein Spagat, von dem Sie da sprechen, und das ist ja völlig richtig. Wir haben zum Beispiel im Gesundheitsbereich Ausbildungen, die dauern durchaus länger als die genannten Monate. Da sind wir schon einmal bei 2 Jahren auch. In dieser Zeit bekommen die Menschen natürlich eine finanzielle Unterstützung, das ist klar. Diese Ausbildungsformen, das sind sogenannte Stiftungsmodelle, von denen wir hier sprechen, da ist es auch so, dass die Menschen zu diesem Arbeitslosengeld eine zusätzliche Unterstützung bekommen vom Land, das da mitfinanziert auch. Warum ist das auch so wichtig? Weil, wie genannt, das Arbeitslosengeld ja nicht so hoch ist. Und wenn ich jetzt eine 2-jährige Ausbildung mache und ich sage jetzt einmal, ich bin vielleicht aus einer Teilzeitbeschäftigung gekommen, ja, habe dort 1.200 Euro verdient, ja, dann habe ich jetzt 55%, das ist 650 Euro irgendwo, da bewegen wir uns herum, ein bisschen mehr. Das reicht nicht aus, ja, also das heißt, die Menschen würden ja da gar nicht 2 Jahre überleben können, wenn ich das so sagen kann, und würden wahrscheinlich schnell wieder abbrechen, wenn sie einen Job finden, wo sie ein anderes Einkommen brauchen. Da unterstützt dann schon noch das AMS mit Aufschlägen, aber auch mit zusätzlicher Unterstützung des Landes. Also da gibt es dann andere Modelle. Das ist aber nicht für alle Bereiche möglich. Das muss man jetzt auch dazu sagen. Ja.
Was ist denn für Sie und Ihr Team die größte Herausforderung im täglichen Vermitteln von Jobs?
Ich glaube, es gibt nicht die Herausforderung, weil das natürlich sehr individuell ist. Die Menschen, die zu uns kommen, da hat jeder ein anderes Backerl, das er mitträgt. Da gibt's Menschen, die nach vielen, vielen Jahren aus dem Erwerbsleben plötzlich in die Arbeitslosigkeit kommen. Da geht sehr viel einmal um eine persönliche Beziehung aufzubauen, einmal, weil die Menschen schämen sich. Es ist ja nicht so, dass man sagt, jeder ist gerne arbeitslos, ja, sondern der Großteil der Menschen, die zu uns kommen, die haben wirklich in dem Moment eine Krise. Erstens mal eine finanzielle Krise, eine Sinnkrise, ja, und dann geht's darum, einfach die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen, und mit ihnen dann gemeinsam begleitend die nächsten Schritte zu definieren. Und es ist oft sehr, sehr schwierig, weil sich die Menschen natürlich nicht im Vorfeld viele Gedanken gemacht haben, was tue ich denn, wenn ich arbeitslos werde, sondern das trifft viele auch überraschend. Oder man hat es verdrängt einfach, wenn man denkt, na, mich trifft es nicht. Und da gilt es halt wirklich mit Fingerspitzengefühl, das abzuholen. Dann gibt es auch Gruppen, wo wir wissen, dass sich die tendenziell leichter tun, weil die sagen, ja, ich habe eh schon einen neuen Job in Aussicht. Mhm. Auch die Menschen kommen zu uns. Also man darf nicht vergessen, wir hatten im Jahr 2024, weil das ist das volle Jahr, über das ich sprechen kann, jetzt ist ein Rumpfjahr, da haben wir 120.000 Menschen gehabt, die durch unsere Hände gegangen sind. Und man liest immer von diesen, weiß ich nicht, 35.000 durchschnittlich Vorgemerkten. Da ist ja viel, viel mehr dahinter, da ist ja viel, viel mehr Dynamik dahinter. Und diese Menschen, die schon wieder einen Job finden, ja, das sind bei uns welche, die kommen und sind auch schon wieder weg. Und das sieht man eben auch, die durchschnittliche Dauer, wie Menschen bei uns sind, sind rund 3 Monate, ja, wenn ich es quer drüber lege. Wir haben eben Menschen, die sind vielleicht nur 1 Monat, ja, und es gibt welche, die brauchen unsere Unterstützung ein bisschen länger. Aber der Schnitt, wie gesagt, liegt bei rund 3 Monaten.
Ist klar. Jetzt gibt es eine Generation, die Babyboomer-Generation, die über 60-Jährigen, die sukzessive in Pension gehen. Das sind sehr viele Menschen. Welche Auswirkungen wird das auf den Arbeitsmarkt haben?
Ja, das wird große Auswirkungen haben. Vor allem, wir sehen, also die Demografie ist ja keine Blackbox, kann man sagen. Man weiß ja exakt, wer ist denn voriges Jahr beispielsweise 50 Jahre alt geworden, und man weiß ganz genau, wie viele Menschen sind auf die Welt gekommen. Und wenn ich jetzt dann da 15 Jahre dazu rechne, dann sind die, die da voriges Jahr 50 waren, 65, weil das ist jetzt das Pensionsantrittsalter für Männer und Frauen gleich. Das kann man sich gut ausrechnen, und dann sieht man auch, wie viele sind denn auf die Welt gekommen, die dann 15 sind und theoretisch am Arbeitsmarkt aufschlagen könnten. Wobei wir alle wissen, es tun nicht alle, weil die gehen in höherführende Schulen oder machen ein Studium nachher noch. Die kommen viel verspätet am Arbeitsmarkt, und nicht alle arbeiten halt auch bis 65 und scheiden dann schon früh aus dem Arbeitsmarkt aus. Und dieses Delta, das sich daraus ergibt, das ist schon gewaltig. Und wenn man sich diese Kohorten anschaut, dann sieht man, dass uns alleine vom Potenzial her, wenn ich das jetzt zum Beispiel hochrechnen würde und dieses Beispiel mit 2024 spiele und dann sage, okay, 30% von den 15-Jährigen kommen nicht gleich am Markt, und auf der anderen Seite gehen 30% von denen, die nicht 65 sind, vorher schon, dann komme ich da auf ein Delta von rund 11.500 Personen. Und das ist schon eine gewaltige Zahl. Und das wird uns begleiten. Das heißt, wir werden mehr ältere Menschen haben, viel, viel mehr ältere Menschen. Da wird spannend werden, wie wir schaffen, dass wir die lange in Beschäftigung halten. Frauen, also das Anheben des Frauenpensionsalters, wird da schon auch ein Stück weit mitspielen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir wesentlich weniger junge Menschen haben, die dann immer ins erwerbsfähige Alter kommen. Und wie sich dieses Delta dann gegenrechnet mit Automatisierung, mit Digitalisierung, vielleicht mit neuen Jobs, die entstehen, weil einfach dieser digitale Wandel auch sehr schnell vorangeht, das wird man sehen. Aber es wird de facto ein Rennen sein, um eben diese Gruppe der Jüngeren oder im jüngeren erwerbsfähigen Alter.
Das heißt, es ist für die Jungen eine positive Nachricht. Sie werden wahrscheinlich stärker nachgefragt auf dem Arbeitsmarkt in absehbarer Zeit.
Ja, man wird sie brauchen, weil das Potenzial eben sonst nicht da ist. Die Frage wird aber trotzdem sein, welche Qualifikationen bringen sie mit? Also ohne Qualifikation wird es auch bei einem großen Mangel nicht gehen.
Genau. Frau Schmidt, ich bedanke mich sehr herzlich für diesen Überblick über den oberösterreichischen Arbeitsmarkt. Danke, dass Sie heute im Studio gewesen sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie sind bei der nächsten Folge von Geld und Leben wieder dabei. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.